Dupe. Okay, 2. Thessalonicher 2. Lesen wir nochmal Vers 11 von Kapitel 1. Deshalb beten wir auch alle Zeit für euch, dass unser Gott euch der Berufung würdig mache und alles Wohlgefallen der Güte und das Werk des Glaubens in Kraft zur Erfüllung bringe, damit der Name unseres Herrn Jesus Christus in euch verherrlicht werde und ihr in ihm, gemäß der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist, noch durch ein Wort, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus schon da. Die Thessalonicher mussten echt viel Leid tragen, von Anfang an. War eine sehr stark verfolgte Gemeinde und Gemeinschaft. Und wir wissen das, wenn wir in schweren Situationen sind, wo wir allein seelisch nicht durchkommen, ne, und vielleicht auch die Menschen uns nicht helfen können und vielleicht auch die geistliche Ermutigung von Brüdern und Schwestern uns nicht Trost gibt im ersten Moment, ne, ist ja auch manchmal so. Und auch wenn unsere Gebete kraftlos sind, in Zeiten, wo man wirklich, ja, wie König David im Sumpf des Lebens steckt und untergeht, ne? Immer tiefer, wo er zu Gott schreit, Gott, ich bin hier im Sumpf und ich gehe unter, ich bin bald tot. Ne? Dann ist doch eine Sache da, die der Feind uns nicht nehmen kann, um Hoffnung zu kriegen, und das ist das Kommen des Herrn. Das ist ein offenbartes Geheimnis. Die ganze Offenbarung dreht sich darum, wie die letzten Tage aussehen. Die ganze Offenbarung soll uns zum Trost und zur Erbauung dienen. Steht schon in den ersten Versen. Weil der wachsam ist, so wie der Herr das befohlen hat, seid wachsam und schlaft nicht. Schaut auf die Zeichen, schaut auf mich, sucht mich da. Weil ich komme auf einmal, bumm, damit rechnet keiner. Und der Herr lässt sich echt lang Zeit in meinen Augen. Ne, aber wenn dann das Maß voll ist und der Tag des Herrn kommt, dann ist es einfach da und man ist einfach nur geschockt. Ne? Und wir überrascht, zum Glück. Von daher, wenn du in Situation bist, wo du aus eigener Kraft nicht durchkommst, such deine Hoffnung in der Ewigkeit. Ne? Weil für mich bedeutet das in jeder Lebenslage, es hat ein Ende. Es geht irgendwie nicht ewig so, auch wenn es sich so anfühlt. Oder der Feind oder mein Fleisch mir das einredet, aber irgendwann hört mein Leid auf. Und die Bibel endet mit, der Herr, komm bald. Ne? Und dieses bald sind zwar hier schon 2000 Jahre, aber wenn du die Zeichen siehst und du kannst sie gut beobachten in Nachrichten und auch unter den Christen und in den Religionen, ne, so in den gottlosen Welt, bei den Heiden, was Moral ist und wie sich alles dreht und ändert, ne, obwohl es das schon immer tut, aber es geht doch gerade sehr schnell in eine bestimmte Richtung, ne, weltweit. Da kannst du halt sehen, das bald ist sehr bald. Ne. Und ich bin dankbar, dass, als ich zum Glauben kam, Gott mir die Gnade gegeben hat, so viel Gewicht in dieses Ich komme bald und bringe dich nach Hause zu legen. Ich freue mich daran, seit ich zum Glauben kam, es wird nie offen, ist mein Lieblingsthema mit. Weil es mir Kraft gibt, weil ich weiß, es ist alles begrenzt. Und was uns da erwartet, wird herrlich und wird schön. Weil es mir hilft, wenn ich rausgehe und die Ungerechtigkeit sehe in der Welt, die mir wirklich zu schaffen macht manchmal. Weil ich weiß auch, das wird nicht weiter wachsen, sondern nur so weit, wie Gott es zulässt. Und dann gibt es einen Schnitt und einen Cut und das Böse ist vorbei. Ja. Dann gibt es keine Dunkelheit mehr, keine Nacht. Dann gibt es keine Krankheiten, keinen Tod. Dann gibt es keine Selbstsucht und Egoismus mehr. Dann sind alle die Nächsten. Und die Agape-Liebe vollkommen so ein. Also lasst uns da freuen. Und hier in der Gemeinde war es halt so, dass Irrlehrer reingekommen sind und haben halt verkündet, der Tag des Herrn ist schon passiert. Wir haben das im ersten Thessalonich-Brief schon gesehen, dass die Thessalonich total aufgebracht waren, weil von ihnen Leute gestorben sind. Und Paulus hatte gesagt, so ein, wartet auf den Herrn, so der Herr kommt. Ja, und jetzt dachten sie, was ist denn jetzt? Dann ist ja diese Freude weg für die, die von uns gestorben sind. Ja, und Paulus ermutigt sie und sagt, nee, Quatsch. Zuerst werden die Toten auferstehen, ne, am Ende, und dann kommt ihr mit. Keiner ist verloren, alle kommen zum Herrn. Ne. Aber in dieser Gruppe der Gläubigen waren halt Leute, die Briefe geschrieben haben im Namen von Apostel Paulus oder anderen Aposteln, ne, um ihre Irrlehre zu bekräftigen, Autorität da reinzubringen. Und im Endeffekt kannst du da Satan sehen, wie er reinkommt in die Gemeinde und das Einzige, was ihnen gerade so Kraft und Stütze gibt, da durchzuhalten, diese Verfolgung, diese Not, die wegzureißen. Den Blick zu verlieren auf die Ewigkeit, auf das, wo alles möglich ist. Den Blick wegzureißen und hinzubringen auf dieses Begrenzte hier. Dieses Weltliche, dieses Irdische. Und du kannst es sehen, Satan hat es geschafft. Wenn du in die Masse der Christenheit guckst, da sitzt die Masse da und wartet nicht auf den Herrn. Ne? Ich kenne viele Brüder und Schwestern, die wirklich im Wort hinterher sind, keinen Kompromiss zu machen, aber wenn es um die Offenbarung geht, um das Kommen des Herrn, um das Endgericht, dann sind sie da sehr humanistisch eingestellt. Ne? Nee, wir sind da, um die Welt besser zu machen, zu retten. Das kann nicht sein, dass Gott ein Ende macht und alles schlimmer wird. Ne? Und ich meine, das ist von dem Herz her, dass ich nachvollziehen kann, die Sicht. Wir sehen das Leiden, die Ungerechtigkeit, die da herrscht in der Welt, und wir wollen Segen sein und Licht sein und helfen. Wir können es nicht ertragen, dass es so böse ist und so ungerecht. Aber nichtsdestotrotz hat Gott einen Plan und der übersteigt unsere Grenzen. Von daher lass nie zu, dass der Satan es schafft, deinen Blick wegzureißen von diesen elementaren christlichen Dingen, was Gott uns gegeben hat. Warte auf den Herrn, denn er kommt und alles, was du tust, verändert sich nämlich. Du kannst beobachten, wenn du deinen Blick nicht gerade hast und deine Kraft drauf ziehst, dass alles ein Ende hat und das große Gericht kommt und Jesus uns entrückt und wegnimmt von dieser Dunkelheit hier dann passiert sehr schnell, dass du in so einen christlichen Lauf reinkommst, so ein Alltagschristentum. Ne? Weil es ändert sich nichts, es bleibt alles gleich, du versuchst dich zu entwickeln in Christus, ist klar, und zu helfen und zu segnen und Bibel zu studieren, was auch immer, aber du bist irgendwie im Alltag so. Ne? Und dann verblasst langsam die ganze Leidenschaft, sich um Menschen zu kümmern, sich einzubringen, selber Werkzeug zu sein, Gaben zu bringen, weil dir dieser Druck fehlt und diese Not im Herzen. Es ist nicht viel Zeit, ich muss mich beeilen. Wenn du wirklich erwartest, dass der Herr kommt und das für dich reell ist und du ein Christ bist, der wach ist und seinen Herrn erwartet, lebst du ganz anders, viel intensiver. Du versuchst, deine Talente einzubringen, so weil du weißt, der Herr kommt bald so und dann will er meine Talente sehen, ne, mein Gewinn. Du verplemperst nicht so viel Zeit mit Nichtigkeiten, weil du weißt, die Zeit ist kostbar, das ist das Einzige, was jetzt noch da ist. Die Zeit wird aufhören, ne, dann kommt die Ewigkeit. Also mit der kurzen Zeit, die ich hier habe als Mensch, will ich nützlich sein. Ne? Es gibt uns Mut und Kraft, überhaupt zu Menschen zu gehen. Weil ich sehe das, als ich eine Zeit, wo ich nicht auf den Herrn geguckt habe, in der Hinsicht, er kommt bald, sondern in diesen Alltag reingerutscht bin, ist mein Herz auch kleiner geworden, furchtvoller geworden, die Situation zu packen und das Evangelium zu verkündigen. Ja. Sondern Ich bin ruhiger geworden und leiser und habe gewartet auf den richtigen Moment. Aber manchmal, und das weiß ich mit Sicherheit, ist der richtige Moment der Moment, wo Gott die Person in dein Leben stellt. Manchmal ist es besser zu schweigen und nicht gleich mit dem Evangelium rauszuplotzen. Deswegen bittet sogar Paulus, der große Evangelist, so ein Herr, sag mir, wem und was ich sagen soll. Und er bittet die Gemeinde, dass sie betet für uns, die wir hier draußen sind, das Evangelium zu verkündigen, unter Leid und Umständen, dass Gott eine Tür öffnet, dass wir erzählen können. Aber ich merke, gerade jetzt, mit dem Termin der 23. September, wo ich das gehört habe, ist mein Herz durchschüttelt worden und mein Kopf und auf einmal war es wieder viel kraftvoller im Glauben, weil ich einfach weiß, oh weh, kann ja sein, dass der Herr wirklich dieses Jahr kommt, dann ist jetzt echt nicht mehr viel Zeit. Es ist eine Reinigung. Und es ist schade, dass so viele Angst haben, darüber zu reden. Weil es geht eine Menge Kraft verloren. Also, dieser Punkt in Gottes Wort, der Herr kommt, hat Kraft. Und bringt Freude, bringt Frische rein und rüttelt uns wach, so dass wir nicht durch unser Leben pennen und träumend durchgehen, sondern wirklich gucken und Gelegenheiten schöpfen wollen. Und selber ist für uns auch Trost. Also lasst uns weiterreden. Paulus sagt hier, hey, erschreckt nicht. Lasst euer Verständnis nicht erschüttern. Und dieses Erschüttern bedeutet sowas wie Erdbeben oder das Wort, das verwendet wurde in der Zeit für ein Schiff, das vor Hafen liegt, ein Anker liegt, aber ein großer, heftiger Sturm reißt es einfach raus. Ein erschüttert sein, wo man sich selber nicht halten kann. Was machst du denn bei einem Erdbeben? Du kannst versuchen, gegenzubeben, aber das bringt nichts. Du kannst dich einfach nur verstecken und hoffen, dass das, was über dir ist, nicht auf dir ist dann. Und genauso im heftigen Sturm, wenn du da gefangen bist. Was willst du machen? Ich weiß noch, einmal als Kind, da war ich auch so ein Hämpfling wie der Piet, ne, so ein ganz dünn und drahtig und klein, und da kam ein richtig starker Wind, ne, von vorne und der hat mich einfach umgehauen. Du standst einfach da und hast versucht, dagegen zu kämpfen, kennt er bestimmt noch, ne, wenn man sich so gegen Wind legen kann, das kann ich schon lange nicht mehr leider. Aber vielleicht kommt ja nochmal so ein Wind. Aber das hat Spaß gemacht, ne? Aber was willst du machen, wenn der Wind stärker wird als du? Du kannst einfach nichts tun, du kannst einfach nur hoffen, wenn ich lande, weich zu landen. Und das ist das Wort hier und das ist das, was Satan, den werden wir heute noch sehen, hoffe ich, wenn ich nicht zu viel drum herum rede, was Satan halt in die Gemeinde gebracht hat und auch bei uns reinbringt. Dass wir uns hilflos fühlen. Dass wir zu einem Punkt kommen, wo wir selber denken, da ist keine Hoffnung. Aber das stimmt ja nicht. Denn wir sind berufen und wir sind erwählt von unserem Herrn. Er ist mit uns und er segnet uns. Er ist der, der einen perfekten Plan hat, ob wir ihn verstehen oder nicht, ist da total egal. Ob wir das logisch fassen können oder nicht, ist auch total nebensächlich. Das, was nötig ist, ist Glaube und Vertrauen in diesen Schöpfer Jahwe, dass er weiß, was er tut. Und dass er versteht, warum er was macht und was nicht. Und wer das tut, der ist nicht hin und her geworfen wie von einem Meereswoge. Der ist kein Zweifler, sondern der steht fest. Der kommt zu seinem Gott, zum Thron der Gnade und der bittet und er weiß, dass er empfängt. Das Dümmste, was wir Christen tun können, ist zum Thron der Gnade zu kommen und zu zweifeln, dass Gott uns segnen will. Das muss ich schnell lernen. Dass, wenn ich komme mit einem Gebetsanliegen zu meinem Herrn, dass ich auch glauben muss, dass ich empfange. Im Jakobusbrief steht das ja schön. Jakobus 1. Aber auch praktisch habe ich das erfahren, wenn ich ins Gebet gehe und erwarte nicht die Erhörung, dann passiert nicht viel. Manchmal schon, aus Gnade, weil es der Plan ist, aber wenn ich zum Thron komme, zu Gott, und glaube, dass ich auch empfange, wenn ich bitte, dann verändert sich einiges. Weil Gott will beweisen, dass er mächtig ist. Er will die Ehre haben für alles das, was er tut. Aber ich kann Ihnen nur danken und die Ehre geben, wenn ich mir auch bewusst bin, dass es von ihm kommt. Also auch im Gebet muss ich wach sein und klar sein, wenn ich vor Gott stehe, so, dass er wirklich der ist, das nennt man Gottesfurcht. Ne? Und je größer die Gottesfurcht, desto echter ist Gott. So, und desto mehr weiß man, wer er wirklich ist. Und Paulus ermutigt hier und sagt so, ihr braucht euch überhaupt nicht hin und her gerissen fühlen, so, und seid fest. Und er gibt ihnen noch ein bisschen mehr Theologie, die ihnen anscheinend gefehlt hat. Lasst euch von niemanden in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen. Ne? Damit ist nicht Müll gemeint, sondern ein Abfall vom lebendigen Glauben. Ne? Und sich wegwenden von dem Evangelium, das wir kennen und das wir in der Bibel lesen. Ein Wegwenden von Jesus Christus selbst als Erlöser und als Gottes Sohn, als Messias. Ne? Denn der Abfall, der kommt, dieser Mensch, der kommen wird, der Antichrist, so ein, wird nicht gegen Christus auftreten, sondern dieses Anti ist wie Christus. Er wird kommen und Christus Jesus spielen, der Messias spielen. Er wird sich auf den Thron setzen, im Tempel, der gebaut wird in seiner Zeit, so, und er wird sich dort preisen lassen als Gott, ja, als Messias. So, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden. Der Sohn des Verderbens. Und es gibt viele Auslegungen über Offenbarung und Daniel und über die ganzen Themen, die dort drin stehen in den letzten 7 Jahren. Es gibt sehr viele verschiedene Ansichten. Manche trauen sich gar nicht, eine Ansicht überhaupt zu suchen. So ein, ne? Ich habe meine. Wenn ihr eine andere Ansicht habt, kann ich damit absolut leben. Ne? Ich werde da mit niemandem streiten, weil ich finde solche Streits sinnlos. Ja. Und ja, vieles ist eine Auslegungssache in der Offenbarung und in der Endzeit, so in Theologie, aber ja, ich bin ihr Lehrer, ich muss zu irgendeinem Punkt, musste ich kommen. Also habe ich für mich gebetet, Herr, gib mir Einsicht, was stimmt. Ich kann es ja nicht wissen in allen Bereichen. So ein, und ich habe meinen absoluten Frieden damit. Ne? Ich glaube, dass dieser Sohn des Verderbens, dieser Mensch, wirklich eine Person ist, wirklich ein Mensch ist, der politisch auftreten wird und religiös auftreten wird. Wir sehen das, wir haben das, wie Christus halt, wie Gottes Macht, so, und wir haben den religiösen Führer, der Heilige Geist, wir haben das Tier, der Antichrist, ne, der Sohn, so ein, der Messias, so ein, und ja, wir haben halt Satan, ne, der seine Fäden dort zieht, so, und dieser Mensch, der wird, es muss irgendwas Krasses muss passieren, damit ein Mensch wirklich die Weltherrschaft kriegt, weil das kriegt er. Ne? Also glaube ich nicht, dass Jesus jetzt gerade kommen wird, weil es baut sich alles in die Richtung zusammen, ne? Aber so schnell kann es jetzt nicht gehen. Ne? Aber bald, das könnte ich schon mir vorstellen. Ne? So schnell wie politische Entwicklung geht gerade, so, und auch die religiöse, das ist sehr interessant. Aber ich will jetzt nicht zu tief da rein, aber ne? Es wird ein Mensch kommen und der wird als Retter die ersten 3,5 Jahre auftreten. Und die Menschen werden ihn preisen und anbeten. Dieser Mann wird wirklich regieren. Dieser Mann wird in den ersten 3,5 Jahren, sagt die Offenbarung, und da steht in Daniel, Israel Freund sein. Wird endlich diesen Krieg beenden zwischen der dort ist. Und Israel wird seinen Tempel bekommen, im Namen Jahwe. Ne? So, und jeder, der sich ein bisschen auskennt, weiß, ist schon alles bereit, alle Geräte und so, alles ist schon fertig da. Es fehlt halt nur noch die Unterschrift, so, ja, wir dürfen jetzt bauen. Ne? So, und er wird diesen unmöglichen Frieden, wie es jetzt gerade unmöglich ist, aber er wird den bringen. Ne? So, in Daniel 9 wird er auch als kleines Horn bezeichnet, ne? Der Antichrist. So, das kleine Horn, das auftritt. So, oder als zukünftiger Fürst. Ne? Und in der Offenbarung beschreibt Johannes ihn als das Tier. Hat viele Namen, aber ich denke, Antichrist kennen wir am meisten. Ich würde was vorlesen aus Daniel 8, Vers 23, weil ich es interessant fand. Da steht noch ein bisschen was über diesem Mann, der da kommt. So, jetzt muss ich nur Daniel finden. Da ist er. In Daniel 8, Vers 23 steht: Aber am Ende ihrer Regierung, wenn die Frevler das Maß voll gemacht haben, dann wird ein frecher und listiger König auftreten und er wird stark werden, aber nicht in eigener Kraft. Und er wird ein erstaunliches Verderben anrichten und sein Unternehmen wird ihm gelingen und er wird starkes Verderben über das Volk der Heiligen bringen und wegen seiner Klugheit und weil ihm der Betrug in seine Hand gelingt, wird er sich in seinem Herzen erheben und viele in ihre Sorglosigkeit verderben. Und er wird gegen den Fürsten der Fürsten auftreten, aber ohne Zutun von Menschenhand zerschmettert werden. Ja. Sein Ende kennen wir. Da kommt einfach nur ein Engel runter, schnappt ihn an die Kette und packt ihn ins Loch für 1000 Jahre. Und dann das zweite Mal wird er rausgeholt, verführt wieder und bevor er überhaupt eine Chance hat, irgendwie irgendwas zu tun, geht einfach der Himmel auf und er steht vor Jesus und Gott sagt einfach ab. Und weg ist er. Im ewigen Gefängnis. Also sein Untergang ist klar. Kein Mensch ist stark genug, gegen Satan irgendwas zu tun. Aber brauchen wir auch nicht. Unser Herr ist stark genug für sowas. Vers 4. Der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Das passiert nach den ersten 3,5 Jahren und da werden die Augen der Juden dann auch geöffnet. Und sie werden erkennen, dass das nicht der Messias ist, auf den sie gewartet haben, sondern dass ihr Messias ja schon da war. Und sie werden Buße tun in Sack und Asche und sie werden ihren Gott preisen, Jesus Christus preisen. Und dann geht das richtig los. Aber das kommt ein bisschen später, wenn wir jetzt durch Daniel gehen. Vers 5. Denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Und ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit er geoffenbart werde zu seiner Zeit. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein. Und auch da gibt es viele Auslegungen, wer das sein könnte oder was das sein könnte, was Satan noch zurückhält, wirklich sein Reich zu bauen und Gott zu spielen. Ne? Weil wenn dieses Maß voll ist, wird Gott den oder das wegnehmen wird Satan machen lassen, dass er wirklich 7 Jahre Zeit hat, sich auszutoben als Gott. Ne? Ich persönlich glaube, dass wir das sind. Das sind unsere Gebete. Das ist unsere Fürbitte für die Gottlosen auch, für die Regierung. Das ist unser Wirken als Licht und unser Wirken, Salz auszustreuen. Ne, diese Eiter aufzuheben mit Wahrheit. So den Tod und die Sünde aufzuhalten durch Wahrheit. Ne, das sind wir, die rausgehen und Christus zeigen. Jahwe zeigen. Wir, die wir lieben. Der Heilige Geist in uns. Und im Endeffekt Christus selber. Ja. Und ich glaube, hier geht es jetzt um die Entrückung. Und wenn wir weggenommen werden, dann ist in dem Moment, bis wieder neue Leute zum Glauben kommen, aber in dem Moment ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber der Heilige Geist nicht hörbar. Sondern das Böse kann einfach tun, was es will. Wird nicht mehr aufgehalten. Und das wird die Welt so schnell ins Chaos bringen und ins Unglück. Mit all dem, was noch passiert in den ersten 3,5 Jahren. Das ganze Wetter und die ganzen 1/3 des Meeres, 1/3 der Menschen, 1/3 von Bäume und Vieh wird einfach erstmal durch Umweltkatastrophen vernichtet sein. Die Menschen werden im Chaos sein, die Wirtschaft wird zusammenbrechen. Und dann wir, einfach weg, so wie Jesus das schön beschreibt, so der eine liegt im Bett und pennt, ne? Die liegen im Bett so und der eine ist weg, der andere noch da oder auf dem Acker, ne? Der eine ist da, arbeitet, so der andere, wo bist du denn hin? Karl? Weg, ne? Und du musst dir das vorstellen, hast du bestimmt schon Filme gesehen oder dir das mal vorgestellt, so was da alles noch mit dranhängt. Ich meine, Autos, die einfach selbstlos dann an der Wand bauen, bautzen, ne? Vielleicht werden deswegen jetzt auch selbstfahrende Autos entwickelt, so, ne? Flugzeuge, wo der Pilot vielleicht weg ist, so ein, es wird einfach Chaos sein, es wird schrecklich sein und diese große Angst, wo sind die hin? Ne? Also du siehst, wenn zwei Türme einstürzen, wie die ganze Welt geschockt ist und jetzt immer noch drüber redet, so, aber wie muss es sein, wenn Millionen von Menschen einfach nicht mehr da sind? Ne? Und Kinder vor allem. Ich glaube auch, dass die Kinder mit entrückt werden. Jedenfalls bis zu dem Alter, wo sie sich selber entscheiden, noch nicht selber entscheiden können. Ne? Keine Meinung haben. Noch glauben an Gott. So ein, ne? Stell dir das ganze Leid von den Müttern und Vätern vor, ne? Von den Omas und Opas, den Tanten, von allem, so ein, von Brüdern und Schwestern, die noch da sind. So ein, es wird einfach unerträgliches Leid sein. Das wird, die letzten 7 Jahre werden, sowas war noch nicht da. Und zum Glück wird sowas auch nie wieder kommen. Ne? Und nirgendwo Hoffnung. Nirgendwo ein Christ, der kommt und sagt so ein, hey, ich habe keine Angst, ich fürchte mich nicht. Ich mache mir keine Sorgen, weil ich weiß, wie es ausgeht. Nur Hoffnungslosigkeit. So ein, und dann kommt dieser Mann. Ne, bringt alles in Ordnung. Verbindet die Wunden. So ein, und alles ist perfekt getimt. Aber nicht Satan timet, sondern Gott timet. Und das dürfen wir nie vergessen. Es wird ihm gewährt. Aber nur unter Gottes Bedingungen. Und wir sehen das, wenn wir mal durch die Offenbarung gehen, so schlimm diese Zeit auch ist, die dann kommt, die letzten 7 Jahre, wo die Menschen einmal umdrehen dürfen und Buße tun können, um gerettet zu werden, wird eine Massenerweckung sein. Und weltweit werden Leute preisend und lobend dastehen, weil sie zum Glauben gekommen sind. Der Heilige Geist wird mit Kraft wiederkommen, nicht so ruhig wie jetzt. Allein durch die 144.000 Juden, die er dann aussendet, um zu evangelisieren. Was denkst du, wie viele Millionen oder Milliarden Menschen da zum Glauben kommen? Und natürlich werden die verfolgt dort und geschlachtet. So ein, aber du darfst nicht vergessen, Menschen in der Verfolgung, Christen in Verfolgung, haben einen ganz anderen Glauben von Gott als wir, die wir hier wie Prinzessin Dali sitzen, auf unserem Federbett und uns beschweren über diese Perle unten, die uns drückt. Ne? Die bekommen mehr Glauben. Wir wissen, das ist eine Geistesgabe. Ne? So die Geistesgabe zu glauben. Und du siehst die Menschen, wie sie gestärkt sind und fest sind. So, ne? Also, es wird eine harte Zeit, aber es wird auch eine richtig tolle Zeit. Aber, ja, ich mag das Thema. Ich komme mal wieder zurück. Naja, wenn wir weg sind, dann beginnen die 7 Jahre. Und dann, Vers 8, wird der Gesetzlose geoffenbart werden, denn der Herr, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Indessen kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt. Ob jetzt Satan Besitz von diesem Mann nimmt oder ihn nur lenkt, keine Ahnung, so ein, mir egal. Aber jedenfalls steckt Satan dahinter. Unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und aller Wunder. Und das kannst du auch in der Offenbarung sehen. Was da für krasse Wunder passieren außerhalb von Gottes Kraft. Ja. Tote stehen auf, er macht alles das, was prophezeit ist über Christus. Heilt Kranke und so weiter und so fort. So ein, es wird alles prophezeit und ich denke, die Juden denken, das ist der Messias. Also muss er vom Stamm Davids sein, denke ich. Weil einen anderen Messias können sie gar nicht annehmen für sich. Ne? Und er tut große Wunder und Zeichen. So ein, und gibt dieses Bild ab, so Israel ist das Volk Gottes. Ne? So ein, er wird sehr religiös sein, aber halt nicht Christuszentriert. So ein Vers 10. Und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie der Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch sie, durch die sie hätten gerettet werden können. Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, so dass sie der Lüge glauben. Was auch immer das ist, was Gott dann ins Spiel bringt, die Leute werden es annehmen. Und wir sehen, dass jeder, der nicht das Tier anbetet, ne, wird hingerichtet. Wer das Mal nicht hat und nicht trägt, das können wir uns jetzt vielleicht nicht vorstellen, aber wenn du Filme siehst, als die Juden hier in Deutschland vertrieben worden und vernichtet worden, fast so ein, die hatten auch ihre Markierungen, ne? So ein, und wir Menschen sind zu so vielem fähig und manchmal geht es einfach so schnell. Und auch da ist so eine Blindheit auf die Menschen gelegt, auch damals. Wenn ich jetzt rede, jetzt schon fast vorbei, aber als ich mit meinen Urgroßeltern geredet habe und so weiter, die nicht nur Kinder waren, so wie meine Großeltern, sondern mittendrin, du kannst, die verstehen das ja selber nicht. Eins führte zum anderen und dann war man da irgendwie drin. Und wenn man sich nicht gut auskannte, hat man drüber weggesehen, als ob es nicht da ist. Es war einfach eine Verfinsterung, ne? So ein, und alle waren wie blind und danach sind sie zerbrochen, weil sie mitbekommen haben, was eigentlich wirklich war, ne? Und so wird es weltweit sein. Die Ungerechtigkeit wird einfach freigelassen, kriegt ihren freien Lauf. Und wir können dankbar sein, weil auch für uns Christen, du kannst dir überhaupt nicht vorstellen, wozu du fähig bist. Und wir können dankbar sein, dass es Gnade ist, dass Gott all das zurückhält und überhaupt nicht auf den Plan bringt. Weil wir hätten mit so viel zu kämpfen, wir wären platt. Paulus wusste das, der hat gesagt, ich bin zu allem fähig, das weiß ich. In meinem Herzen ist nichts Gutes. Und nur Menschen, die noch nicht gebrochen wurden oder gedemütigt worden von Gott, glauben, dass sie gute Menschen sind. Ich für mich weiß, ich bin zu allem fähig, wenn Gott mich einfach laufen lassen würde. So ein. Von daher, lasst uns doch Gott danken, dass selbst wenn so viel Ungerechtigkeit da ist und so viel ungerechte Politik oder so viel Menschenverachtendes, bla, dass Gott zurückhält, dass wir nicht alles ertragen müssen, wozu der Mensch fähig wäre. Ja. Also ich will da nicht rein. Und du kannst auch hier sehen, dass im Endeffekt Paulus sagt, damals gelehrt hat, Leute, ihr kommt nicht in diese Trübsal rein. Ne? Ihr werdet dann weggenommen und dann beginnt die Trübsal erst. So ein, ja, das ist eine Erbauung. Was gut ist zu wissen, ich muss nicht durch diese Sintflut durch und mir irgendein Holz suchen, sondern ich bin in der Arche, ganz beschützt und sicher. Ne? Bis das Gericht vorbei ist. Und es ist interessant und ich habe es auch noch nie so wirklich richtig verstanden, aber ne, die ganze Geschichte mit dem verhärteten Herzen. Ich meine, wir sind erwählt und berufen und Gott hat gesagt, ihr seid gerettet und bleibt so, fertig. Ne, und andere hat er verhärtet. Die sind nicht berufen und auch nicht erwählt, sondern dazu bestimmt, Geräte der Unehre zu sein. Ich habe keine Ahnung, warum ich so viel Gnade bekommen habe. Ich weiß aber auch die Balance von der Bibel, dass auch ich die Entscheidung treffe und ob jetzt Gott im Vorhinein schon meine Entscheidung gesehen hat und dann das versiegelt hat oder nicht, wie auch immer, aber ich weiß, dass in der Bibel steht so und Gott möchte, dass niemand verloren geht, dass sein Herz. Also kann es nicht sein, dass Gott einfach auf seinem Thron sitzt und sagt, naja, die Nase gefällt mir nicht und naja, die auch nicht und der gefällt mir nicht, so ein Hölle, Hölle, Himmel, 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 Hölle, so ein, ne? Sondern da Gott nicht will, dass nur ein Mensch verloren geht, so ein, ist er betrübt, wenn jemand verloren geht. Ja. Aber trotzdem müssen wir auch akzeptieren, dass nicht jeder gerettet wird. Und ich weiß, ich habe schon in vielen Situationen meine Zeit verschwendet an der falschen Person. Und ich sage nicht, dass es falsch ist, eine Person nicht loszulassen und für die zu kämpfen und so, ne? Ich kenne genug Geschichten, wo 40, 50, 60 Jahre jemand betet und dann kommt er zum Glauben. Aber ich, es gibt Menschen, die einen einfach nur ausnutzen, ne? Und dann ab einem gewissen Punkt muss man dann wirklich sagen, okay, ich muss die Person jetzt einfach loslassen, weil die mich aussaugt. Weil die mich wirklich ausnimmt und mich dazu zwingt, dass ich mich nicht mehr investiere in andere Menschen. Sondern diese Person fordert alles ein und die anderen kriegen nichts. Und das macht krank. Und in manchen Bereichen, wo man merkt, so, da ist keine Frucht zu sehen, sondern nur Ausbeute, ist es wichtig, dass man als Christ dann sagt, okay, Gott, Gib mir jetzt dann das richtige Herz und die Weisheit. Soll ich die Person jetzt einfach gehen lassen? Oder soll ich mich weiter investieren? Dann tue ich das, aber dann gib mir die Kraft, ne? Aber es gibt einfach Leute, die nicht berufen in der Welt sind, und das ist schwer manchmal, unter Umständen zu akzeptieren. Aber doch muss uns klar sein, ne? Aber ich bin froh, dass ich nicht weiß, wer es ist. Von daher kann ich mich mit voller Kraft in jeden investieren. Aber ich habe schon viele Christen gesehen, die im Endeffekt schwach und krank geworden sind, dass sie in die falsche Person investiert haben. Macht das Sinn? Ich will jetzt keine Beispiele bringen, aber im Endeffekt ist es genau das Gleiche wie in unserem Alltag. Ich kann mich auch in Sachen investieren, die mir alles nehmen, die mich berauben, ne? Mir keine Kraft geben, keine Freude, kein Glück. Ich kann aber auch mich investieren in Sachen, die Frucht bringen. Gute Frucht. Ja. Vers 12. Damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Die letzten Verse lese ich noch. Wir aber sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken. Vom Herrn, geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an zur Errettung erwählt hat. Da haben wir die zwei Seiten. Einmal die Menschen, die erwählt sind, und einmal die, ja, für ein anderes Gericht erwählt sind. Dass ihr von Anfang an zur Errettung erwählt hat, in der Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit. Ein dummer Christ ist der, der glaubt, dass der Glaube und die Heiligung von sich aus kommt. Das sind dann meistens die Christen, die irgendwann fallen und zerbrochen daliegen als nichts mehr. Die anderen Lasten auflegen und die anderen Brüder und Schwestern so sehr beschweren, dass sie selber nicht mehr atmen und leben können. Und dann keucht man zusammen durch sein christliches Leben und gewinnt nicht an Kraft und an Freude. Dann ist Glaube nur noch ein Werk, das dazu genutzt wird, um am Leben zu bleiben, irgendwie zu funktionieren. So, und das ist aber nicht Glaube, das ist Religion, ne? Wir sind erwählt und berufen, das zu empfangen, was wir brauchen, um nach Hause zu kommen und noch Werkzeug zu sein, um andere noch mit einzuladen, ne? So, um uns auch gegenseitig als Gemeinschaft zu halten und zu unterstützen. Das ist alles. Und wir können froh sein, dass Gott in uns wirkt mit Kraft. Also sag Danke, wenn du glaubst. Vers 15 so, steht nun, denn nun fest, ihr Brüder, und haltet fest an den Überlieferungen, die ihr gelehrt worden seid. Sei es durch ein Wort oder durch einen Brief von uns. Eine ganz wichtige Botschaft für alle Christen auch heute noch, so ein halte fest an dem, was uns überliefert wurde, was in der Bibel steht. Weil es gibt so viele Worte, die ich schon gehört habe von Brüdern und Schwestern oder angeblichen Brüdern und Schwestern, teilweise auch, ne? Irrlehre lernt man ja auch schnell kennen, wenn man sich unter Christen bewegt, aber so oft ein Wort gehört oder die Schrift irgendwie komisch verdreht, ausgelegt oder was Neues dazu, ne? Und was war das Dritte von vorhin? Durch einen Geist, ja. Ja. Aber ich finde es schön, ich treffe immer wieder Christen aus unterschiedlichen Konfessionen oder Nicht-Konfessionen, die eins auf dem Herzen haben, und zwar das hier. Sie halten fest an der Überlieferung. Und du kannst sehen, das sind alles gesunde Christen. Ja. Ich sage nicht super starke Christen oder super heilig, aber gesund trotzdem im Blick auf Christus hin. Ja. Halte fest an dem, was in der Bibel steht und was Christus gesagt hat durch seine Jünger. Steh fest da drin, gibt Paulus hier als Rat. Und wenn eine andere Lehre kommt oder irgendwas, was dich aus der Bahn hebt, dann halte fest hier und bleib einfach stehen. Und ich bin froh, wir können im Sturm stehen. Ja. So wie dieses Häuschen von den Schweinchen. Ja. So die Welt baut mit Heu, ne, und die Religion vielleicht mit Holz, aber wenn der Wolf kommt und pustet, hält nicht stand, ne? So, aber Gott, der baut auf Grund mit Steinen. So, und da kann der Wolf noch pusten, so doller will, so, und das bleibt stehen, dieses Haus, ist, ne, das auf Christus gebaut ist. So, und so können auch wir stehen bleiben, selbst in größten Leid und größten Not. Und ich habe das oft gesehen, ne, und ich weiß, manchmal ist es ein Gefühlschaos, man muss kämpfen. Und dann steht man einmal im Glauben und freut sich in seinem Leid, und dann ist man 10 Sekunden später schon wieder total am Boden. Ne, und das geht manchmal über Jahre, bei manchen, so ein. Aber trotzdem kommen wir immer wieder zu dem Punkt, wo wir stehen, wenn wir auf Christus gucken. So steht nun fest, ihr Brüder, und haltet fest an der Überlieferung, die ihr gelehrt worden seid, sei es durch ein Wort oder durch einen Brief von uns. Er selbst aber, unser Herr, Jesus Christus, und unser Gott und Vater, der uns geliebt hat und uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung gegeben hat, durch Gnade, durch ein unverdientes Geschenk. Er tröste eure Herzen und er stärke euch in jedem guten Wort und guten Werk. Das, was ich vorhin gesagt habe. Wenn du glaubst, du stehst, dann preis Gott, das ist Gnade. Schaffst du es, sauber und heilig durchs Leben zu kommen, dann ist es Gnade, preis Gott dafür. Wenn du schaffst, stark zu sein, selbst wenn du unter großem Druck bist und andere noch mitzutragen, dann preis Gott dafür und sei dankbar. Das ist Gnade. Wenn du ein gutes Wort hast in deinem Kopf, das du jemandem gibst oder für dich selber gebrauchst, dann sei dankbar und gib Gott dafür die Ehre, weil er dir dieses Wort gibt durch den Heiligen Geist. Und wenn deine Hände, ne, wie es so schön immer steht, der gottesfürchtig ist und auf Gott vertraut, dem gelingt alles, was deine Hände anfassen. Wenn das, was du tust, gesegnet ist, dann preis Gott dafür. Denn es ist seine Gnade. Und ich habe das oft erlebt, so wenn der Stolz kommt und ich den Ruhm für mich nehme und denke, ja, das ist alles wegen meinem Bemühen. Weil ich bin ja der, der sich bemüht, die Bibel zu verstehen und richtig auszulegen. Ich bin ja der, der sein Leben opfert, um Menschen zu dienen. Ich bin ja der, der sich selbst verleugnet und rausgeht und egal, was passieren könnte oder was die anderen denken, von der Wahrheit erzählt, die sie noch nicht kennen. Ne? So ein, wenn ich bin ja der, der Buße tut und umdreht und kämpft gegen Fleisch und gegen irgendwas. Ne? So ein, und ich merke das, wenn... Ich merke das immer daran, wenn ich zu einem Punkt komme, wo ich Dank erwarte oder wo ich mich angegriffen fühle, wenn jemand korrigiert. So, ne? An welchem Punkt ich dann bin. Der meint, er stehe, der muss aufpassen, dass er nicht fällt. Ne? Und es ist lustig, der weiß, so, er kann jederzeit fallen. Ne? Ich werde eigentlich nur gehalten, falle gerade nicht, weil Gott mich trägt. So ein, der muss sich nicht so sehr bemühen. Und damit meine ich nicht die Gnade Gottes ausnutzen, so wie das vielleicht manche tun, sondern einfach gottesfürchtig sein und zu akzeptieren, so dass man ohne Christus überhaupt nichts kann, nichts ist und nichts hätte. Er macht das Wirken und das Wollen und das Vollbringen. Er ist der Anfänger und der Vollender von unserem Glauben. Er ist der, der bewässert, sagt die Bibel, und er ist der, der Frucht bringt. Bleibt in mir und ihr werdet Frucht haben. Außerhalb von mir keine Frucht. Er ist der, der wirklich alles macht und alles tut. So ein, und warum? Weil Gott der Vater irgendwann uns erwählt und berufen hat, gnädig zu sein und uns in die Ewigkeit mit ihm zu bringen. Von daher, ob du isst oder ob du trinkst, tu alles zur Ehre Gottes. Ne? Und was bedeutet das? Im Endeffekt akzeptiere und konzentriere dich drauf, dass alles, was in deinem Leben gut ist, wirklich von Gott ist und er für dich ist und mit dir ist. Ja, und ich danke dir, dass ich reich bin, auch wenn ich aus menschlicher Sicht oft sehr viel Armut sehe in allen möglichen Bereichen. So, aber ich danke, dass wir alle hier Jünger sind, dass wir deine Jünger sind, dass wir Schüler sind, dass wir, du nicht erwartest, dass wir die Lehrer sind, die dich lernen, sondern und dir gleich sind, sondern dass wir, ja, du auch uns weißt, wann wir Fehler machen und dass wir Fehler machen, dass wir in vielen Bereichen unwissend sind und dumm, vielleicht auch überheblich und stolz, und obwohl wir Kinder sind, benehmen wir uns oft wie Erwachsene, und es ist so peinlich, wenn ich ein Kind sehe, das denkt, es ist schon alt, so ein, ja, und doch im Geist, ja, wische ich mich da auch ab und zu drin. Und ich danke für diese Gnade, die du gibst, und für die Gnade, die du bist, dass nichts verloren ist für uns, sondern überall die Hoffnung ist, ja, dass du auch genau weißt, was wir jeden Tag brauchen, und dass du das richtige Gewicht auf unsere Schulter legst. Ich danke, dass du uns begleitest, dass wir Hoffnung haben und Zuversicht, nach Hause zu kommen, und dass wir uns nicht fürchten müssen, egal wie böse es um uns ist und wie schnell die Welt bergab fällt. Ja, du hast gesagt, darüber fürchtet euch nicht. Sondern über die Krankheiten, die nicht geheilt werden können in der Endzeit, in den Tagen davor, über die Umweltkatastrophen, die mehr und mehr werden, über die Kriege überall und die Kriegsgerüchte. Ich denke, dass wir uns da nicht fürchten müssen, sondern dass wir einfach wissen können, so, du hast einen wundervollen Plan, und hier gerät absolut gar nichts gerade außer Kontrolle. Sondern alles ist geordnet. Aber wir verstehen so vieles nicht und können so vieles nicht sehen, deswegen kriegen wir Angst und lassen uns erschüttern von Satan und von unserer Vernunft. Und bitte komm du da rein mit Kraft und mit deinem Geist, dass wir in Frieden einfach durch diese Zeit hier gehen und, ja, Sinnvolles tun. Und nicht nur an unsere Bäuche denken und an unsere Unterhaltung. Also nun, dass wir investieren in andere. Ja. Amen.